Mit Britta Mersch einen schönen guten Abend. Und bei mir ist noch Nico Fischer aus der Online-Redaktion.
Hi.
Und ich bin mal gespannt, ob sich aus Berlin jetzt schon jemand meldet. Wir haben nämlich gerade gehört, dass ein Teil der Interviewpartner zumindest in der U-Bahn feststeckt. Hallo, wer ist denn da?
Hallo, hier ist Patrick Möller. Ich bin schon da.
Hallo, und die anderen beiden sind noch nicht da?
Genau, die sind, kommen gerade herein.
Die kommen gerade herein, wie schön. Genau. Dann hören wir live, wie die Gäste ankommen. Das ist doch auch mal nett. Märchenhaft ist das. Genau. Ich kann ja schon mal so ein bisschen sagen, während die zwei ihre Jacken ausziehen und ihre Taschen hinstellen und was die so machen, worum es heute geht bei uns in der Redaktionskonferenz.
Ja.
Es geht nämlich um Grimms Märchen. Die sind ja jetzt 200 Jahre alt. 2012 war eben das Jubiläumsjahr. Und wir haben diese Woche schon in D-Radio Wissen berichtet, dass uns die Märchen aber eigentlich nicht loslassen. Es gibt Verfilmungen, es gibt eine neue Serie im Fernsehen, die ausgestrahlt wird. Und es gibt in Berlin eben auch einen Verlag, der die Märchen neu erzählen lässt oder neu erzählt hat. In einem Buch, das letztes Jahr herausgekommen ist, das heißt Wer kann für böse Träume? The Secret Grimm Files. Da sind einmal die Geschichten neu erzählt und ich habe eben schon gesagt, so kurz vor der Sendung, dass es auch noch ganz mysteriöse Welten gibt rund um diese neuen Geschichten. Und zwar eine Geheimloge, die Informationen an den Verlag gibt über die Gebrüder Grimm und ganz viele Rollenspiele. Und wir wollen heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, aber ganz, ganz langsam, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Und ich begrüße mal ganz kurz die beiden anderen, Dorothea Martin und Simone Fenstra. Hallo.
Hallo.
Hallo, seid ihr da?
Schön. Unsere Kutsche hat sich zurückverwandelt in einen Kürbis.
In einen Kürbis und ist stecken geblieben.
Ja, und die Brotkrumen waren leider auch weg. Und,
fürchterlich. Und dann habt ihr den, und die Kieselsteine hattet ihr vergessen, oder wie?
Ja, wie das dann immer so ist.
Genau. Im Ernstfall. Dann sind wir persönlich gerannt.
Sehr gut. Mit euren eigenen Füßen oder konnten die noch wachsen?
7 Meilenstiefel haben wir gesucht, aber
super. Ach, perfekt. Aber ihr seid da, das ist toll.
Ja.
Wir fangen, hallo. Wir fangen erstmal, glaube ich, so ein bisschen bei den Basics an, würde ich sagen. Ne? Also Grimms Märchen, Nico, ich weiß nicht, wie präsent dir die so sind.
Ja, ich höre gern zu. Nein, so ein bisschen präsent sind die mir schon. Also ich weiß, wer Rotkäppchen ist und. Mir auch nicht. Doch, ich weiß schon so ein bisschen was, aber ich lasse erstmal euch reden da.
Aber du hast die damals auch gelesen mit deinen Eltern?
Ja, ich habe die vor allem vorgelesen bekommen natürlich und habe die auch schon mal selber vorgelesen, meiner kleinen Cousine und so.
Ah, okay. Ja. Und Doro, hast du so ein Lieblingsmärchen oder hat man das gar nicht mehr, wenn man sich mit so vielen Märchen beschäftigt von den Gebrüdern Grimm?
Also ich muss sagen, dass mir der Fundevogel sehr gut gefällt und der Froschkönig, weil da deutungsmäßig unglaublich viel drinsteckt, was mir bis zu der Beschäftigung mit diesem Buch selber auch gar nicht so klar war.
Sag mal, was denn?
Was ist mit dem eisernen Heinrich los? Wer war das eigentlich? Wieso spielt der denn überhaupt eine Rolle? Aber vor allem dieses, wieso muss denn der Frosch an die Wand geworfen werden? Was bedeutet das denn eigentlich? Also dieses, da gibt es dann mal eine Frauenfigur, die sich tatsächlich eigentlich auch sträubt gegen das Schicksal, das ihr von den Männern ringsum auferlegt wird. Und na gut, dann küsst sie ihn halt doch am Ende. Aber erstmal dieser Ausbruch und dieses sich sträuben gegen ein, was muss ich da jetzt machen, fand ich ziemlich spannend.
Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil da habe ich ja diese Woche auch ganz viel in den Grimms Märchen gelesen, in so einem alten Buch und habe eins entdeckt, das kannte ich nämlich noch gar nicht, da war das nämlich ähnlich. Das war dieses Märchen Allerlei Rau und ich habe den Anfang von diesem Märchen, den habe ich mal mitgebracht.
Es war einmal ein König. Er hatte eine Frau, die war die schönste auf der Welt und hatte Haare von purem Gold. Sie hatten auch eine Tochter miteinander, die war so schön wie ihre Mutter und ihre Haare waren ebenso golden. Einmal war die Königin krank, und als sie fühlte, dass sie sterben müsse, rief sie den König und bat ihn, er möge nach ihrem Tod doch niemand heiraten, der nicht ebenso schön wäre wie sie und ebenso goldene Haare hätte. Und nachdem ihr der König das versprochen hatte, starb sie. Der König war lange Zeit so betrübt, dass er gar an keine zweite Frau dachte. Endlich aber ermahnten ihn seine Räte, sich wieder zu vermählen. Da wurden Botschafter abgeschickt an alle Prinzessinnen, aber keine war so schön wie die verstorbene Königin. So goldenes Haar war auch gar nicht mehr zu finden auf der Welt. Da warf der König einmal die Augen auf seine Tochter. Und wie er so sah, dass sie ganz ihrer Mutter glich und auch ein so goldenes Haar hatte, so dachte er, »Du kannst doch auf der Welt niemand so schön finden. Du musst deine Tochter heiraten.«
Das ist jetzt erstmal schon ein Ding, ne? Ich höre schon hier euer Schnauben. Also.
Nein, also das finde ich irgendwie kommt schon ziemlich nah an, aber also an die Version von Finn Ole Heinrich ran, der sich die sechs Schwäne vorgenommen hat. Wobei, weil Allerlei Rau ja wirklich auch ein krasses Thema aufmacht, bis zum Schluss, also bis zum bitteren Ende.
So. Lass uns mal dabei bleiben, ihr, ne? Weil sonst kommt das jetzt, glaube ich, ein bisschen durcheinander, was so in eurem Buch dann später ist und wer dann was erzählt hat. Aber das ist so schon was Typisches. Also so habe ich zumindest die Märchen der Brüder Grimm schon erlebt, dass es doch so ist, es war einmal und dann kommt man in irgendwelche komischen Geschichten mit Vätern und Töchtern und das ist irgendwie alles okay. Aber diese Tochter zum Beispiel, die wehrt sich dann ja auch. Ich weiß nicht, wie präsent euch das Märchen jetzt ist.
Die wehrt sich, ja. Spannend ist eigentlich mit den Vätern und Töchtern. So viele Väter kommen in den Märchen ja gar nicht vor. Also die Väter glänzen eigentlich durch Abwesenheit in den meisten und Allerlei Rau ist da tatsächlich eher eine Ausnahme. Wie dann auch der Froschkönig. Eigentlich sind sie dann bei den Grimms zumindest immer die Stiefmütter. Also wenn es Väter gibt, dann haben die eigentlich nichts zu sagen in der Erziehung. Bei Allerlei Rau ist es ja dann eher eine etwas bittere Geschichte, die da verarbeitet wird, was der Vater mit der Tochter so vorhat. Ansonsten sind sie aber eigentlich meistens die Stiefmütter, die den Mädchen Böses wollen und die Väter, die das einfach geschehen lassen.
Aber bei dieser Geschichte ist es ja auch so, dass sich das Mädchen erstmal wehrt. Also es rennt dann weg, es macht sich auch schwarz, ne? Es versteckt sich so ein bisschen. Es ist diese Schönheit, die es hat, kommt dann zwar auch wieder zurück in das Haus des Vaters, arbeitet dann in der Küche und so langsam zeigt sie sich dann ihm wieder. Und am Ende ist dann doch wieder alles, ja, doch irgendwie anders.
Und wenn sie nicht gestorben sind.
Ja, ich finde schon verwunderlich, dass das Allerlei Rau tatsächlich stehen geblieben ist. Weil wenn man sich anguckt, was Wilhelm über die Jahre mit diesen Märchen gemacht hat, auch um sozusagen die heilige Familie dann doch als Kern alles Guten darzustellen, dann ist Allerlei Rau sicherlich mit einigen anderen Märchen auch noch eine Ausnahme.
Wir hören mal einmal ins Ende rein.
Allerlei Rau ward gerufen, wollte sich wieder durchhelfen und fortspringen, aber indem es fortsprang, erblickte der König einen weißen Finger an seiner Hand und hielt es daran fest. Da fand er den Ring, den er ihm angesteckt, und riss den Rauchmantel ab. Da kamen die goldenen Haare herausgeflossen, und es war seine allerliebste Braut. Und dann hielt er Hochzeit, und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod.
Ja, und das hat mich eben gewundert. Vergnügt bis an ihren Tod, ne? Vater und Tochter.
Ja, da sieht man mal. Welche Fassung ist das? Das ist die von 1812?
Oder? Genau, das ist die von 1812, ja. Genau. Das ist die ganz frühe Fassung sozusagen. Hat die sich dann auch noch dann über die Jahre ganz verändert? Ist die immer wieder umgeschrieben worden oder was ist mit der passiert?
Das müsste ich jetzt leider raten, aber ich würde mal stark darauf setzen, dass sie geändert wurde.
Ihr bringt aber diese Faszination für die Märchen mit und habt dann euch irgendwann überlegt, okay, wir möchten diese Märchen nehmen und neu erzählen lassen. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie diese Idee gewachsen ist?
Also die Idee, etwas mit Märchen zu machen, die war schon eigentlich von Anfang an da, schon bevor wir den Verlag gegründet hatten und als wir noch in der Sammelphase waren. Einfach weil das ein grundsätzlich immer faszinierendes Thema ist. Einer unserer Illustratoren zum Beispiel meinte, dass was ihn so daran reizt, ist, dass das sozusagen die Märchenmotive von Hand zu Hand zu Hand gehen. Also auch schon die Grimms natürlich haben sie aus zweiter und dritter Hand. Und vielleicht sind wir jetzt dran, irgendwie sozusagen die nächste Hand zu machen. Und das war auch so ein bisschen für uns der Aufhänger, wobei wir aber es von Anfang an auch nicht nur einfach modernisieren wollten, sondern ein bisschen spielen mit dem, was die Grimms uns sozusagen schon vorgelegt haben.
Was heißt das denn dann genau für eine Geschichte? Also ihr habt ja dann eng mit euren Autoren auch zusammengearbeitet. Was habt ihr denen gesagt? Worauf sollte es hinauslaufen?
Im Endeffekt haben wir ihnen sozusagen nur die Urfassung gegeben, sofern vorhanden, und ein paar Hintergrundinformationen und haben sie gebeten, aus ihrer Sicht die wahre Geschichte hinter den Grimmschen Märchen zu erzählen. Und das einzige Muss, was sie hatten, war, dass die Geschichte vor 1810 zu spielen hatte. Also vor der Urfassung der Grimmschen Märchen.
Also dass es nicht so ein modernes Märchen wird mit Handy und Computer, genau. Sondern dass man schon so die Anmutung hat, es ist ein Märchen, es ist eine Geschichte. Und die Auswahl dieser Märchen, wie habt ihr die getroffen? Habt ihr auch da eure Lieblingsmärchen genommen? Wir hören gleich auch in eins rein. Ich habe auch noch mal ein Beispiel mitgebracht von Hänsel und Gretel. Aber vielleicht erstmal, wie ihr so dann auch die Auswahl getroffen habt, welche Märchen dafür überhaupt in Frage kommen.
Wir haben einfach erstens mal geguckt, welche in der Fassung von 1810 standen und dann auch 1812 veröffentlicht wurden. Und dann versucht, so eine Auswahl zu treffen aus bekannteren, aber dann eben auch unbekannteren Märchen.
Und dann ging es natürlich auch darum, was Doro vorhin sagte, es gibt einfach Figuren, die faszinieren einen, weil man sich immer fragt, was haben die da eigentlich verloren? Was versteckt sich für eine Geschichte dahinter? So wie der eiserne Heinrich oder einer meiner Lieblingsfiguren ist immer ein Rumpelstilzchen, weil ich finde, irgendjemand sollte dem mal Gerechtigkeit antun, dem Armen.
Wie hat sich die Geschichte bei euch verwandelt, die Rumpelstilzchen-Geschichte? Könnt ihr das mal erzählen?
Das war sehr, sehr interessant, weil ganz anders als wir so dachten, so der arme Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen bei uns ist eigentlich, kommt nicht vor. Weil die Geschichte bei uns von Michael Weins, die nimmt sozusagen diese Geschichte von Rumpelstilzchen und sagt, der König hat Rumpelstilzchen erfunden, weil er etwas sehr, sehr schwerwiegenderes, anderes vertuschen wollte und einen Sündenbock gebraucht hat.
Mhm. Interessant. Was ihr ja auch macht, ist, dass ihr ja die Perspektive manchmal wechselt. Also das war bei Hänsel und Gretel, das fand ich ganz überraschend. Ihr erzählt das ja dann nicht so quasi aus der Sicht von oben, sondern dann aus der Sicht der Eltern im Prinzip. Sollen wir mal einmal reinhören, Jan?
Ja, gerne. Ja.
Racketty-Klack, klackety-rack, racketty-klack. Etwas Metallisches klang durchs Gehölz. Ein Schleifen und Ziehen, wie Ketten, die rasselten, sich um ein Zahnrad wandten und eine schwere Last bewegten. Racketi-klack, klackati-rack. Schlagartig war wieder Stille. »Hast du das eben gehört?«, fragte der Mann. »Nein, nichts«, entgegnete die Frau ungeduldig. Schweißperlen glitzerten auf ihrer Stirn. »Doch, da ist es wieder.« »Meinst du, sie sind es schon?« »Ach, Unfug. So bald können sie es nicht schaffen.« Schwatze nicht, sondern arbeite. Racketi-klack, klacketi-rack. Oh, jetzt habe ich es auch gehört. Da, weh, die Katze, das weiße Biest sitzt noch auf unserem Dach. Der Mann ließ die Kurbel los und stürzte zum Giebel, der schon fast im Boden verschwunden war. Husch, husch, hinfort mit dir. Miau, beklagte sich die Katze und sprang davon. Schamlos zeigte sie dabei ihr rosafarbenes Hinterteil. Abermals setzte sich die Kette in Gang. Die beiden Eheleute kurbelten und kurbelten. Endlich war ihr Häuschen im Erdboden verschwunden. Moosbewachsene Falltüren hatten sich mit einem Dröhnen darüber geschlossen. Hinter den ziehenden Wolken, dem kahlen Geäst, schien der Mond jetzt auf Insektenbeinen entlang zu krabbeln. Ein prall leuchtender Spinnenleib. Die Frau reckte sich und rieb die schmerzenden Glieder. Doch auf einmal schrie sie auf und zeigte mit dem Finger auf einige Kiesel, die im blassen Licht verräterisch aufschimmerten. »Schau nur, Mann, was ist das?« Er begriff sofort. »Die Kinder. Sie haben sich eine Spur gelegt. Schlau sind die geworden in all der Zeit.« Die Frau fackelte nicht lange. »Wir müssen abbrechen. Beeile dich. Die beiden können jeden Augenblick zurück sein.« Racketi-klack, klacketi-rack. Erneut drang das Rasseln der Ketten durch die Nacht. Und am Ende stand dort wieder die alte Hütte, ganz arm und krumm. Erschöpft gingen die Eheleute hinein und legten sich schlafen. Kurz darauf schon klopfte es an der Tür. Tatsächlich, die Kinder hatten früher als lieb nach Hause gefunden und jammerten sehr.
Ja, eure Version von Hänsel und Gretel. Was hacken denn die Eltern da aus? Könnt ihr uns so ein bisschen verraten, was die da genau machen?
Na, wie ja schon auch am Anfang klar wird, scheinen sie irgendwie eine Art Doppelleben zu führen, das nicht ganz koscher ist oder, sagen wir mal, zumindest nicht jugendfrei. Und daher werden die Kinder dann immer in den Wald geschickt und scheinbar sind sie inzwischen schon so schlau, sich Spuren zu legen, kommen zu früh zurück und dann muss da irgendwie die alte Hütte schnell wieder aufgefahren werden. Und irgendwie scheinen sie aber doch reicher zu sein, als man vermutet.
Also es ist nicht so, dass sie die Kinder, wie ich es kenne, aus Armut komplett loswerden wollen, sondern sie wollen sie immer nur mal so ein bisschen loswerden oder dann doch am Ende ganz.
Also es sieht so aus, als würden sie immer nur für eine Nacht loswerden wollen.
Und dann
oder müssen.
Oder müssen. Und dann dürfen sie auch wieder zurück.
Man muss mal dazu sagen, dass die Geschichte ist von Tobias O. Meissner und Melanie Stumm. Und Tobias Meissner ist Fantasy-Autor. Und ich glaube irgendwie, das kommt A von Fantasie natürlich, wie sie alle unsere Autoren haben. Und in diesem Fall auch eine ganz, ganz sehr spezielle Sicht auf Hänsel und Gretel.
Aber da waren die Autoren eben frei. Also die durften eben wirklich auch ganz andere Versionen um die Geschichten herum stricken und ganz neue Perspektiven einbauen. Finde ich sehr spannend. Wir machen gleich weiter. Wir dringen dann nämlich noch ein bisschen tiefer in eure Welt ein und sprechen über so ein mysteriöses Spiel, was noch über eurem Verlag schwebt, sage ich mal. Was auch so ein bisschen kompliziert ist. Deswegen machen wir das in aller Ruhe. Wir hören aber erstmal einen Song, den ihr euch gewünscht habt. Und zwar Little Red Riding Hood von Sam the Sham and the Pharaohs. Warum habt ihr den mitgebracht?
Es ist Rotkäppchen natürlich, aber als wir angefangen haben, sehr, sehr viel rundherum auch zu recherchieren, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch populärwissenschaftlich, sind wir auf diesen gestoßen und der macht auch nochmal eine neue Geschichte auf über Rotkäppchen und den Wolf.
Hören wir doch mal rein. Der Verlag Das Wilde Dutzend ist heute zu Gast in der Redaktionskonferenz. Das sind Dorothea Martin und Simone Fenstra. Und sie haben noch mitgebracht Patrick Möller, der wird uns nämlich gleich mal auch erzählen, was er mit dem Verlag eigentlich zu tun hat. Wir haben eben schon gesagt, ihr habt die Märchen der Brüder Grimm neu interpretiert, habt neue Geschichten geschrieben, Autoren ausgesucht, habt denen auch viel Freiraum gelassen, wie die Geschichten interpretiert werden dürfen. Es gibt aber auch noch so eine ganz ominöse Geschichte rund um euren Verlag. Und die ist so ein bisschen kompliziert, sage ich direkt für Außenstehende. Es ist auch ein bisschen schwer zu verstehen, was ihr da macht. Es gibt ja nicht nur Leser in eurem Buch, sondern ihr spannt das auch so auf mehreren Ebenen. Und eine Autorin von uns, die Andrea Heinze, die hat euch besucht vor der Sendung und hat mal versucht, diese ganzen Ebenen so ein bisschen zu sortieren. Und wir sprechen nachher nochmal darüber.
Grimms Märchen vom Wilden Dutzend. Gehört, aufgeschrieben und immer wieder verändert. Das Es war einmal der Märchen hätte also auch ganz anders ausgehen können. Aber wie? Das sollten sich 15 Autoren ausdenken, darunter Preisgekrönte wie Angelika Klüsendorf, Rabea Edel oder Finn-Ole Heinrich. Die Spielregeln? Die Anmutung der Grimmschen Sprache soll erhalten bleiben, die Urfassung der Grimms als Grundlage dienen und eine Handvoll Geheimdokumente, die eine mysteriöse Geheimgesellschaft gefunden hat. Oder vielleicht erfunden hat? Dorothea Martin vom Verlag Das Wilde Dutzend.
Als Veröffentlichungshaus sind wir praktisch das öffentliche Gesicht einer Geheimgesellschaft, die heute Vergessenes der Literatur- und Kulturgeschichte gesammelt hat. Also das heißt, muss irgendwo ein riesiges Archiv geben. Diese Hintergrundinformationen werden uns nach und nach zur Verfügung gestellt und wir machen dann Buchprojekte draus. Und zu den Buchprojekten eben auch immer noch eine transmediale Welt.
Grimms Dinner. In den Verlagsräumen ist nicht nur eine aufwendig gestaltete und reich illustrierte Neufassung der Grimmschen Volksmärchen entstanden, unter dem Namen Wer kann für böse Träume und finanziert durch Crowdfunding. Mitunter wird hier auch der große Holztisch ausgezogen, sodass 10 Gäste daran Platz finden. Gäste, die Spaß an gutem Essen haben. Da werden zum Beispiel karamellisierte Möhrchen aufgetischt und anderes, von dem man gern glauben mag, dass es die Grimms schon gegessen haben. Und während des Essens sollen die Gäste entschlüsseln, welche Intrigen dahinter stecken, dass die Gebrüder Grimm ihre Märchen umformuliert haben. Das Ganze ähnelt einem Krimi-Dinner, erzählt Dorothea Martin.
Die Leute bekommen vorab einen Charakter zugeschickt. Der Charakter hat gewisse Eigenschaften. Hier wartet dann ein Kommissar auf sie, der einen Indizienkoffer hat, die er nach und nach zückt. Und jeder Charakter hat eben ein spezielles Wissen, was er dann an der richtigen Stelle anbringen muss. Und so gemeinsam wird dann der Hintergrund eines der Grimmschen Märchens gelöst.
Adeles Salon. Adele ist das einzige aktuell bekannte Mitglied der ominösen Geheimgesellschaft. Und mit ihrem Salon versucht sie, Licht in die Entstehungsgeschichte von Grimms Märchen zu bringen. Damit sie dabei nicht so allein ist, lädt sie begeisterte Rollenspieler in ihren Salon ein.
Sophie Zacher zum Beispiel ist Journalistin, die ist einfach immer rotzfrech und geht auf die Leute zu und stellt Fragen und ist auch sehr charmant dabei, die Leute um den Finger zu wickeln und rauszufinden, was sie gerne wissen möchte. Hellemann macht von allem Fotos und dokumentiert. Also jeder hat dann so ein bisschen seine Fähigkeiten und agiert dementsprechend.
Da wird etwa nachgespielt, wie die Geheimgesellschaft vor 100 Jahren auf eine Berliner Spreeinsel gereist ist.
Eine der Figuren, ich glaube, es war der Hellemann tatsächlich, kam dann auf die Idee, dass man ja einen Bootsmann bestechen könnte, damit man da noch rübergebracht wird. Und dann sagt praktisch der Spielleiter, okay, dann würfel mal auf Überzeugungskraft. Dann würfelt er und entweder schafft es oder nicht.
Adeles Salon ist das Herzstück des Verlags. Aus den unzähligen Möglichkeiten, die in der Geschichte angelegt sind, wird eine Version per Rollenspiel erspielt. Das ist dann die offizielle Hintergrundgeschichte, die im Blog von Adeles Salon veröffentlicht wird. Die Rollenspieler sind ein kleiner Kreis, der bereits das erste Buch vom Wilden Dutzend begleitet hat. Von Grimms Märchen wurde bislang eine Fassung gespielt.
Und inzwischen sind die natürlich so eingespielt, dass man eher dann ab und zu mal gucken muss, dass man sie in Situationen bringt, die es noch nicht gab, damit was anderes passiert.
Soziale Netzwerke. Wäre es nicht sinnvoll, die Rollenspieler mal auszutauschen, damit ein bisschen frischer Wind in die alten Verwicklungen kommt?
Wäre natürlich sehr schade und sehr unfair. Wir haben uns immer überlegt, ob man irgendwie, also entweder noch einen Livestream machen kann. Mit dieser Google Hangout YouTube Live-Geschichte wäre das wahrscheinlich auch möglich, dass man hier einfach eine Webcam aufstellt und Leute dann im Chat mit agieren können. Das wäre noch eine spannende Option, die wir mal ausprobieren werden.
In Zukunft soll die Webgemeinde also den Mythos um die Grimmschen Märchen mitentwickeln. Als Figur, die per Livestream zugeschaltet ist oder per Kommentarfunktion an den Spielleiter. Bislang kann man die Diskussionen aus Adeles Salon bei Facebook verfolgen, denn die meisten Rollenspieler haben einen Account für ihre Figur angelegt und dokumentieren dort ihre Aktionen. Und mitunter twittert Adele auch aus ihrem Leben.
Wie sie zum Beispiel im Jahr 1812 in Heidelberg war und da einen Koffer vor der Deutschen Tischgesellschaft gerettet hat, verfolgt von irgendwelchen studentischen Burschenschaften. Also das heißt, wir experimentieren auch da mit so kleinen Stories, die wir dann über Twitter weitererzählen. Und jetzt haben sich zwei der Charaktere aus dem Buch auch angekündigt mit eigenen Accounts. Und ja, dann wird mal abzuwarten sein, was dann da ab Mai passiert.
Am Ende ist das Buch.
Der Plan ist im Prinzip, die Geschichten, die wir mit Adeles Salon machen, als E-Books rauszugeben. Also erstmal, sagen wir mal, digital first und dann mal gucken, ob es da dann auch einen Print gibt oder ob es das braucht.
In Zukunft will Dorothea Martin auch Rollenbücher entwickeln. Damit kann man die Rollenspiele des Wilden Dutzends dann so spielen, wie das schon vor 30 Jahren gemacht wurde.
Das heißt, dass einfach sich andere Gruppen bilden können, die dann unabhängig von hier auch selber spielen können. Das ist so eins der Ziele, ein Adeles Salon Rollenhandbuch.
Also viele Geschichten und Figuren rund um euer Buch, was im letzten Jahr rausgekommen ist. Wir bringen jetzt mal noch so ein, sortieren das jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen. Also wir haben jetzt gehört von einer Geheimgesellschaft. Welche Rolle spielt die für euer Buch? Wir haben gesagt, im Buch schreibt ihr die Geschichten neu, der Brüder Grimm. Es gibt auch immer so einzelne Wörter, die erklärt werden. Aber was hat das jetzt genau mit dieser Geheimgesellschaft auf sich?
Also die Geheimgesellschaft ist sozusagen die Geschichte hinter dem Verlag. Die ist sozusagen das große, große Ganze. Und zwar sind Dorothea und ich ja nur die Gesichter dieses Verlages. Hinter uns steht die Loge Das Wilde Dutzend, die seit Jahrhunderten bereits versuchen, Geheimnisse der Literatur und Kunstgeschichte aufzudecken. Und seit 2 Jahren das auch mit tatsächlich traditionellen Büchern, so wie wir jetzt hier auch das Grimmsche Buch in der Hand halten, tun und der Öffentlichkeit so ein bisschen mehr Möglichkeit geben, hinter Geheimnisse zu gucken.
Ich mische mich mal kurz ein. Diese Loge, warum hat die sich gerade an euch gewendet? Also ihr sagt, die gibt es schon sehr lange. Und warum erst jetzt? Also
das passiert tatsächlich darüber, dass wir wollten eigentlich einen Kinderbuchverlag gründen und haben mit dieser Idee am Berliner Businessplan-Wettbewerb teilgenommen. Das war 2010, 2009, 2010, so um den Dreh.
Und das heißt, damit waren wir dann auch in der Öffentlichkeit, haben angefangen darüber zu bloggen, wie ist es denn so, einen Verlag zu gründen, was ist uns denn wichtig und so weiter und so fort. Und dann flatterte auf einmal ein Brief ins Haus.
Mysteriös, mysteriös.
Von einem Anwalt in der Schweiz, der sich als Verwalter eines Archivs herausstellte und wissen wollte, ob wir nicht daran interessiert wären, die Geheimnisse, die in diesem Archiv schlummern, zu entdecken und damit Buchprojekte zu gestalten.
So, so.
Und damit sozusagen einen sehr, sehr spezifischen verlegerischen Auftrag.
Und dieser Anwalt, ist der denn Teil dieses Geheimbundes oder ist der sozusagen dem verknüpft und streut in die Welt, was dieser Geheimbund aufdecken möchte?
Wir glauben ja, er ist nur verknüpft. Weil ich nehme an, dass die unsere seltsamerweise immer 13 wilde Dutzend Leute versuchen werden, immer im Verborgenen zu bleiben. Selbst wir wissen natürlich nicht, wie sie aussehen.
Wie nehmen diese Menschen Kontakt zu euch auf? Sind es Menschen überhaupt? Kann man von Menschen sprechen?
Das wollen wir hoffen.
Wer weiß.
Oder sind das Figuren, die irgendwann mal in der Literatur eine Rolle gespielt haben?
Also es gibt tatsächlich auch die Legende, dass jedem dieser 13 Mitglieder des Wilden Dutzend ein Tier zugeordnet ist. Und das letzte Märchen in unserem Märchenbuch bezieht sich auch so ein bisschen auf den Hintergrund der Loge, warum sie untertauchen mussten. Das wird wiederum eine Sache sein, die wir später noch aufdecken werden.
Nicht später in der Sendung, später, später in eurem Leben, meint ihr?
In der nächsten Sendung dann vielleicht.
In der nächsten Sendung dann vielleicht, okay. Dann gibt es aber eine Figur, die bekannt ist von diesem Geheimbund. Das ist die Adele. Wieso ist diese Person jetzt bekannt?
Adele ist immer die gewesen, die so an der Schnittstelle gearbeitet hat. Also das heißt, sie hatte ja den Auftrag oder sie agiert als Detektivin, mehr oder weniger als literarische.
Auf eurer Webseite steht das genau und sie ist im Auftrag der Geheimgesellschaft unterwegs durch Raum und Zeit.
Genau, also Adele ist auch sozusagen eine Aufgabe. Die Aufgabe Adele wird immer wieder erfüllt, also von Mal zu Mal, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Wenn eine Adele nicht mehr kann, gibt es die nächste Adele sozusagen.
Sucht die Adele aus oder wird die Adele gefunden?
Das ist eine gute Frage.
Wie ist es bei Dr. Who nochmal? Der Doktor wird gefunden, oder?
Okay, es gibt dann diese Adele. Und die hat aber sowohl Kontakt zu euch, zum Verlag, als auch zum Geheimbund. Habt ihr direkten Kontakt zum Geheimbund? Oder ist immer Adele dann diese Schnittstelle?
Also es gibt immer eine Schnittstelle. Das ist dann läuft entweder über Briefe oder Pakete, die uns vor der Tür erwarten. Und Adele ist so, wir sehen sie dann immer noch mal raushuschen, so gefühlt.
Mhm. So wie das Christkind.
Ja, richtig. Oder
guck
der
mal.
Weihnachtsmann, genau.
Christkind war da. Oh, jetzt ist es gerade durch die Tür, blöd.
Ja, ist doch toll, oder?
Ja, ist ja verrückt, ist das. Ich würde auch gerne mal den Patrick jetzt auch reinnehmen. Weil Patrick, du kannst vielleicht das auch noch mal so ein bisschen von außen erzählen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du einer derjenigen, die diese Geschichten auch verfolgen auf mehreren Ebenen? Wie bist du überhaupt aufmerksam geworden auf den Verlag?
Ja, ich habe tatsächlich eine Einladung erhalten, mysteriöserweise in meinem Briefkasten.
Vom Geheimbund.
Vom Geheimbund, ja.
Der Wahnsinn.
Der Wahnsinn, ja.
Da war ein Lorbeerblatt drin enthalten und ich wurde zu einer Abendgesellschaft quasi eingeladen und traf dort auf die anderen Teilnehmer oder auf die anderen Besucher dieses Abends. Und das war sehr spannend. Wir haben dort gemeinsam sehr viel erlebt. Etwas, was man an normalen Abenden so eigentlich gar nicht erlebt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich von Anfang an dann auch immer dabei geblieben bin.
Warst du an diesem Abend in der Rolle als Patrick oder hast du die Rolle einer Person übernommen, sag ich mal?
Ich habe tatsächlich die Rolle einer Person übernommen. Ich bin in dieser Welt der Jurist Alfons Krampe. Mhm. Und habe
der Jurist, der auch
nein.
Die... Achso, das ist noch ein anderer. Ich dachte, jetzt hätte ich mal eine Verbindung gefunden. Nein,
nein, okay. Nein, das muss ich von mir weisen. Das bin
okay.
Ich nicht.
Mhm. Also du bist der Jurist Alfons Krampe, okay.
Genau.
Mhm. Und was machst du in dieser Funktion als Jurist?
Also meine Fähigkeiten liegen im Endeffekt darin, dass ich so ein bisschen versuche zu unterscheiden als Jurist zwischen Dingen, die jetzt rein natürlicherweise passieren. Manchmal gibt es ja auch so, ich nenne es jetzt mal, also von vielen werden diese Dinge dann als paranormale Phänomene abgetan. Und da ich nun auch schon in dieser Figur etwas älter bin, kann ich da mit meinem Wissen in dieser Runde dann immer, ich will jetzt nicht sagen glänzen, aber es einstreuen und kann da versuchen, neue Richtungen aufzumachen. Also versuche da neue Wege zu gehen und ähnliches.
Und da bekommst du auch Manuskripte oder Papiere oder wie frei bist du auch, diese Rolle zu entwickeln?
Also das ist natürlich auch so, dass auch da hin und wieder mal Briefe oder ähnliches mich erreichen. Aber im Grunde ist es so, dass ich die Rolle des Alfons Krampe dann auch leben darf.
Also das Christkind kommt auch zu Alfons, sozusagen.
Genau.
Und wer ist dann noch dabei? Was für Figuren sind in diesem Rollenspiel, ist es ja, kann man sagen. Wer ist dann noch dabei? Also was ist auch, gibt es so ein Ziel dann auch von so einem Abend? Also müsst ihr irgendwas auflösen, entdecken? Oder was ist dann auch, was passiert dann auch, wenn ihr dann in diesem Rollenspiel zusammenkommt? Und hat das auch was mit den Märchen dann wiederum zu tun?
Ja, sowohl als auch. Und zwar gibt es über diesen Abend verteilt mehrere Aufgaben, mehrere Ereignisse zu erleben und durchleben und vielleicht auch das eine oder andere wichtige Artefakt noch zu finden, was bislang dann doch irgendwo in einem Archiv noch schlummerte und das dann aber auch weiter zu verarbeiten, um zu einem Gesamtergebnis eines solchen Abends zu kommen. Also ja.
Kannst du mal so ein Beispiel dafür sagen? Weil das ist doch jetzt alles so ein bisschen abstrakt. Also kannst du das mal so an einem Beispiel erklären, was so passieren könnte an so einem Abend?
Ja, also im Grunde treffen wir uns alle erst einmal und setzen uns gemütlich hin, so sage ich jetzt mal. Und dann beginnt quasi unser Führungsleiter bzw. Adele.
Adele ist immer dabei.
Auch da.
Die ist dann tatsächlich auch da, denn als Detektivin muss sie uns ja auch so ein bisschen Leitung geben, wo wir vielleicht auch das nächste Mal ein bisschen im Heuhaufen stochern dürfen, um weitere Informationen aufzudecken oder ähnliches.
Okay, aber was, so was für Informationen? Da waren wir eben stehen geblieben. Also ist, was so ein Ereignis zum Beispiel sein könnte?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass wir eine Art Kriminalfall aufdecken müssen, aber im Grunde machen wir uns auf die Suche nach Personen, Figuren, begeben uns dann über den Abend immer tiefer in diese Geschichte hinein und versuchen das dann auch nachzuverfolgen. Also wir reisen dann zum Beispiel an einem Abend zum Beispiel mal nach London, um in London selbst eine besondere Figur aufzudecken und sie zu verfolgen.
Und diese Figuren, haben die alle mit Grimms Märchen zu tun oder können das auch Figuren sein, die man noch nicht vorher kennt, die ihr noch nicht vorher kennt?
Darf ich mal ganz kurz? Ja. Ich glaube, es wird ganz klar, weil wir sind bei den Märchen jetzt mittendrin. Also wir haben ja sozusagen, das Buch ist jetzt noch nicht so alt. Wir sagen immer, wir machen zu jedem haptischen Buch eine Staffel transmedialer anderer Geschichten drumherum. Und Adele hat bis vor kurzem, hat sich Adele darum gekümmert, wohin der Autor unseres ersten Buches verschwunden ist. Der ist nämlich war ein Totenfotograf aus London und ist verschollen gegangen und seine Manuskripte wurden wiederentdeckt und die haben wir neu illustriert aufgelegt. Und die lange Geschichte von Adele ging darum, wohin ist Johann von Riepenbroich verschwunden? Ist er das überhaupt freiwillig? Aktuell sind wir jetzt natürlich in der Märchenstaffel und da sind wir noch nicht am Ende und es wird darum gehen, welche Intrigen und welche Hintergründe haben womöglich Wilhelm und Jakob dazu gebracht, diverse Dinge zu verändern? Und wer hatte da die Hände im Spiel?
Und was wäre dann so eine Lösung des Ganzen? Also was für eine Auflösung gäbe es da zum Beispiel? Was für eine Intrige wäre da zum Beispiel möglich?
Also die Auflösung, die wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber was wir wissen ist, wie vorhin auch schon mal erwähnt, Adele war ja unter anderem in Heidelberg und hat dort einen Koffer vor der Deutschen Tischgesellschaft in Sicherheit gebracht. Und dass wir heutzutage die Urfassung der Grimmschen Märchen, also diese handschriftliche aus dem Jahr 1810 haben, liegt daran, dass sie eine Abschrift davon an Clemens Brentano geschickt haben, für den sie die Märchen ursprünglich gesammelt haben.
Und der war Mitglied in der Deutschen Tischgesellschaft, gemeinsam mit Achim von Arnim. Und wir gehen im Moment davon aus, dass Adele deswegen in Heidelberg war, um dieses Manuskript zu sichern, was in Wirklichkeit später in einem Trappistenkloster im Elsass aufgefunden wurde und niemand weiß, wie es da wirklich hinkam, während die Grimms ihre Fassung verbrannt haben. Mhm. Und
also das könnte zum Beispiel ein Teilerfolg sein, dieses Spiel, dieser Spielstaffel. Warum haben die beiden wohl ihre Sachen verbrannt? Wer steckt dahinter? Ich meine, wir können natürlich jetzt nicht sagen, was dramaturgisch am Ziel, am Ende steht, weil damit verlieren wir unsere eigene Tischgesellschaft des Spiels sozusagen.
Aber das steht fest. Also das ist nicht das Ziel des Ganzen, das zu entwickeln in so einem Spiel, dass am Ende alle eine Lösung haben, die damit zufrieden sind, sondern es gibt schon eine Lösung, auf die dann die Teilnehmer auch kommen müssen.
Also es gibt dramaturgische Storylines sozusagen und manchmal entwickelt sich etwas aber so gut in eine andere Richtung, dass man, dass der Spielleiter, also dass Adele in dem Fall einfach schnell nochmal hinterher muss, um zu gucken, ob sie damals nicht vielleicht einen Fehler gemacht hat.
Aber zu diesem Geheimbund habt jetzt nur ihr Kontakt oder gibt es auch noch andere Verlage, die dieser Geheimbund aufsucht?
Wir sind sein Haus- und Hofverlag, ich will mal nicht hoffen.
Also ja, wir denken doch, dass es exklusiv ist.
Und welche Ebenen kommen noch dazu? Also wir haben jetzt schon das Buch gibt, dann gibt es eben so diese Rollenspiele, wo so mysteriöse Sachen rund um die Gebrüder Grimm entwickelt werden oder entdeckt werden. Und was gibt es dann noch für Ebenen, mit denen ihr spielt? Ihr habt ja eben gesagt, das ist doch so eine transmediale Herangehensweise.
Also Doro sagt immer, unsere Bücher sind das Einfallstor für eine ganze Erlebniswelt. Und damit gebe ich weiter an Doro.
Andere Events, die es eben gibt, sind dann zum Beispiel Grimms Dinner, Adeles Salon.
Das finde ich übrigens besonders schön. Grimmi Dinner bekommt dann eine ganz neue Funktion.
Genau.
Ja, das
ist ja. Was uns insgesamt ganz wichtig ist, ist, dass wir so eine Plattform einfach für fantasievollen Umgang mit Geschichte und Geschichten sind. Das bedeutet, dass wir inzwischen auch sehr viel Workshops geben für Kinder und Jugendliche im Märchenbereich. Also wir waren da auch mit dem Goethe-Institut jetzt schon in Bulgarien, waren hier an Berliner Schulen und haben gemeinsam Märchen neu entwickelt, einfach ja Fantasie der Kinder losgelassen und dann mit ihnen auch gemeinsam Bücher gemacht, weil das ist ja trotz allem auch ein wichtiger Teil, dass die Bücher, die wir machen als Printbücher, vom Handwerklichen her was ganz Besonderes sind. Mhm. Dann machen wir Ausstellungen. Die nächste wird jetzt in Kassel sein, in der ersten Maiwoche. Das ist so ein bisschen Making-of, also so der Blick hinter die Kulissen und über die Schulter von Illustratoren und auch Autoren. Wie kommen die denn, wie arbeiten die zusammen, was machen die? Und gleichzeitig aber auch der Weg wieder in die Fiktion über eine App, also Grimms Märchen erspielen sozusagen in der Umgebung. Mit einer App, die wir gerade entwickeln, wo der Patrick auch nicht unbeteiligt ist tatsächlich.
Okay.
Und das sind jetzt so die nächsten Schritte. Im September wird es dann tatsächlich auch noch ein Märchenfestival geben, wo wir all diese Aktivitäten dann bündeln und auch wahrscheinlich wieder auf Theater zurückgreifen werden.
Das sind ja auch alles Sachen, die irgendwie leicht zu verstehen sind. Ich glaube, für Außenstehende ist es so schwer, weil man doch in seinem Denken an Grenzen kommt. Ne? Also das ist auf einmal, es ist so schwer zu verstehen, was ist dieser Geheimbund, was ist diese Adele, was macht die? Ich glaube, es ist dann vielleicht auch so, dass man das mal erleben muss in so einem Rollenspiel, so wie der Patrick, um es mal richtig zu verstehen. Ne? Das ist nämlich doch so, dass wir in der Redaktion auch so gemerkt haben, es ist schon eine, oder auch ich im Vorgespräch mit euch, dass ich immer gedacht habe, es ist schon irgendwie eine komische Welt, aber doch irgendwie auch faszinierend. Ne?
Also die Geschichte mit der Loge ist sozusagen die Backstory des Verlages. Mhm. Und dann machen wir natürlich so kleine Erlebniswelten rund um unsere Bücher. Und die einzige Figur, die wir dazu noch mit reinnehmen, ist Adele. Also ich glaube, so kann man es vielleicht als Pyramide sich vorstellen.
Sehr schön. Wir haben mal versucht, so ein bisschen Licht da reinzubringen. Was ihr macht, wir hören noch einmal Musik. Und zwar, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Werewolf, sagt man das so?
Bestimmt.
Werewolf. Werewolf von Coco Rosi. Rosi. In der Redaktionskonferenz ist es heute märchenhaft. Wir stellen ja so eine Spielewelt eines Berliner Verlags vor, der heißt das Wilde Dutzend. Der spinnt Geschichten rund um die Märchen der Brüder Grimm. Und wir haben gedacht, wo es jetzt schon mal so rätselhaft ist, bleiben wir jetzt auch mal beim Rätsel, weil wir stellen euch ja in unserem Tagesprogramm auch immer ein Rätsel, und zwar das Aerobic. Und das hat der Nico mal mitgebracht.
So sieht das aus. Ob das jetzt märchenhaft ist, das werden wir gleich hören. Frau Martin, Frau Frenzer, Sie können gerne mitraten. Wir hören jetzt gleich zwei Geräusche und eine kleine Szene. Und wenn man ein bisschen ums Eck denkt, dann kommt dabei was sehr Nahrhaftes raus. Das ist unser Wort, was wir heute suchen.
Aerobic. So schwer.
Lauf mal los jetzt. Lauf los. Schneller. Oh, wie heißt das noch? Hü. Hü. Hi. Oh, nee. Hey.
Weiß der Bauer kein Rat, nimmt er.
Tja, war das jetzt schwer oder war das jetzt leicht?
Finde ich was schwer.
Irgendeine Idee, was es gewesen sein könnte, was wir gesucht haben? Etwas Nahrhaftes? Das in der Mitte war einfach, ne? Das ist ein zusammengesetztes Wort aus drei Wörtern. Was war das in der Mitte?
Ich habe noch nicht mal verstanden, dass es drei sind. Und um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, wo das eine anfängt. Ich hätte jetzt gesagt, das sind niederlausitzische Eselöhrchen.
Ja, zumindest halbrichtig. Also es war zwar kein Esel, sondern ein Pferd. Und das in der Mitte war Hü, also quasi ein Pferd, was starten sollte. Wenn man das jetzt alles zusammensetzt, und das haben ziemlich viele Leute sogar gewusst, dann war das erste war Kohle. Also wir haben gehört, wie Kohle in den Ofen geschaufelt wird. Das zweite war das Hü, was unser Kollege sehr schön versucht hat, nicht zu sagen. Und wir hatten noch einen Draht am Schluss. Wenn man das alles zusammensetzt, dann kommen wir auf Kohlehydrat. Und das ist das Lösungswort.
Und die sind auch in Eselöhrchen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, insofern, sagte ich ja, war das gar nicht so falsch. Wir machen das jetzt so, wir haben viele richtige Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort. Und Sie sagen jetzt einfach Stopp, ich starte hier unseren Automatismus und dann haben wir gleich einen glücklichen Gewinner. Da das heute ein sauschweres Aerobic war, gewinnt der oder die einen DAB Plus Stick, mit dem kann man unser wunderbares Programm immer und überall hören. So, und jetzt sage ich Start und Sie sagen Stopp, jemand von euch, okay? Okay, los.
Stopp.
Wow, gleichzeitig Synchron, sogar nicht, nicht schlecht. So, gewonnen hat aus Erfurt der Christoph Lamster. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ja, wir schicken dir diesen Stick zu und Kohlehydrat, nicht schlecht. Vielleicht schicken wir euch auch was, mal gucken, eine Kleinigkeit.
Ein Eselsöhrchen.
Genau, ein Eselsöhrchen. Ich will aber auch eins dann. So.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage zu den Rollenspielen und auch zu dem Geheimbund. Ist das eigentlich, wenn jetzt jemand, der Patrick hat uns ja auch erzählt, dass er da mitmacht, dass er eine Figur spielt, ist das so eine geschlossene Gesellschaft oder könnte ich jetzt theoretisch auch in irgendeiner Form da mitmachen?
Könntest du natürlich. Voraussetzung wäre dafür, dass du in Berlin bist, momentan noch.
Okay, also stellen wir uns vor, ich lebe in Berlin und möchte mitmachen. Wie kann ich das tun?
Also wir veröffentlichen, Adele schickt immer eine Einladung rum. Natürlich erstmal an den bereits existierenden Kreis. Es ist tatsächlich so, dass es schwierig wird. Also man hat so eine überschaubare Anzahl an Plätzen natürlich für so einen Salon. Das sind momentan so um die 8. Damit es tatsächlich auch möglich wird, im Lauf von 2 bis 3 Stunden eine Geschichte zu entwickeln.
Und das sind immer dieselben, diese 8 Leute? Oder wechseln die?
Meistens ja. Mhm. Also die Charaktere sind immer dieselben, aber manchmal werden die von unterschiedlichen Personen gespielt. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz tragisch, unsere Sophie Zacher ist umweggezogen.
Wer war die nochmal?
Das war die Journalistin.
Okay.
Mhm. Die immer so charmant alle Leute um den Finger gewickelt hat.
Mhm.
Und ich glaube, die Sophie Zacher, die wird uns ab und zu dann aus Frankfurt, ihrem momentanen Aufenthaltsort, zugeschaltet werden. Aber ich glaube, Sophie Zacher wird nicht neu besetzt werden, weil die war einfach ein Unikat sozusagen.
Einmalig.
Genau.
Das heißt, man könnte jetzt aber nicht irgendwie euch anrufen und sagen, sagt doch mal bitte der Adele, ich möchte eine Einladung haben. So funktioniert das nicht. Wie werdet ihr auf Leute aufmerksam, die da reinkommen?
Doch, das kann man sehr wohl machen. Also die Adele fordert die Leute schon auch dazu auf. Man kann ja auch eine E-Mail schreiben, adele@daswildedutzend.de. Unter anderem. Und sagen, ich würde wahnsinnig gerne mal bei diesem Salon mitmachen. Der nächste findet statt am 28.03. Es gibt auch noch ein paar Plätze, also nur zu.
Aber man darf nicht erstmal zugucken, sondern man ist dann auch direkt mittendrin. Also man ist dann auch eine Figur sozusagen.
Das ist richtig, ja.
Und da wird einem aber auch, würde einem erklärt werden, wie das funktioniert. Auch im Vorfeld, weil ich so jetzt als Unwissende wüsste ja jetzt auch gar nicht, wie ich mich da verhalten sollte.
Die Spielregeln werden natürlich vorab erklärt, aber dann auch, wir haben ja dann auch einen Spielleiter, der durch den Abend führt, gemeinsam mit Adele. Und da kommt man ziemlich schnell rein.
Okay. Wir hören jetzt noch einmal Musik. Und zwar die Death Threats von The Mighty Steph. Ihr habt mir aber auch hier wirklich heute schwierige Namen gegeben. Bitteschön. Wir stecken mitten in der Redaktionskonferenz. Mein Name ist Britta Mersch. Es geht heute um den Verlag Das Wilde Dutzend und wir haben Zuwachs bekommen. Einmal von Sandra Döther, hallo.
Hallo.
Und einmal von Klaus Jansen aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und du hast uns jetzt mal mitgebracht, was so heute die Top-Themen des Tages waren.
Genau, also wahnsinnig viel heute ist nicht passiert. Von der 0 auf die 1 sozusagen, könnte man sagen, hat es dann noch der Papst geschafft.
Ach was.
Vor einer knappen Stunde, anderthalb, wurde bekannt, dass am Dienstag es losgeht, Konklave. Das heißt, die Kardinäle, die 115, die noch unter 80 sind, dürfen sich ab Dienstag jetzt wohl treffen, fangen an mit einer Messe und dann geht es in die Sixtinische Kapelle. Und ab Dienstagnachmittag gibt es dann wohl auch den ersten Wahlgang. Und dann kann es schon sein, dass es einen neuen Papst gibt. Es kann aber auch sein, dass es sich ein bisschen hinzieht. Ist noch nicht so wirklich klar. Der Vatikan denkt, doch vor Ostern könnte es einen neuen Papst geben. Dann wäre die Zeit der Sedisvakanz, des freien Stuhls, wie wir vielleicht in den letzten Tagen gelernt haben, wäre dann vorbei. 13 Tage lang muss es eine Zweidrittelmehrheit geben. Danach reicht die einfache Mehrheit. Dann hätten wir vielleicht einen neuen Papst. Das war so mehr oder weniger, was jetzt reingekommen ist, nochmal das Top-Thema. Mhm. Ansonsten im Laufe des Tages war es Hugo Chavez. Da gibt es die offizielle Trauerfeier in Caracas in Venezuela. Und da sind unglaublich viele Staatschefs geladen, die im Westen so ein bisschen seltsam angeguckt werden. Unter anderem Lukaschenko aus Weißrussland oder Ahmadinejad aus dem Iran. Raul Castro aus Kuba ist da. Würde nur fehlen Kim Jong-un sozusagen, wenn man diese klassische Politik mal so böse formulieren würde. Hugo Chavez, Hunderttausende heißt es, andere sprechen von Millionen Leuten, die auf die Straße gegangen sind, um Hugo Chavez die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam soll dauerhaft aufgebahrt werden, einbalsamiert heißt es, also so richtig sterben soll er nicht, wie einige Fans sagten, sondern er schläft nur, hieß es. Das war ein schönes Zitat vom Tage. An Platz 3 würde ich jetzt mal sagen, wenn wir eine Reihenfolge haben wollen, ein kurzes Zitat von Renate Künast, das ich jetzt mündlich vortrage, schlimmer geht es nicht. Und das bezieht sich auf Hartmut Medorn, der nämlich mal Bahnchef war und dann er Berlin-Chef und jetzt auch der Chef des Berliner Hauptstadtflughafens werden soll. Renate Künast ist da nicht ganz alleine mit dieser Meinung. Es gibt aber durchaus auch Leute, die das ganz gut finden. Die Luftfahrtbranche findet das eigentlich ganz okay. Und man muss mal sehen, ob Hartmut Medorn jetzt wirklich was bewegen kann, ob es in Berlin vorangeht oder nicht mit dem Flughafen. Ist ja eine ewige Story.
Ob der überhaupt noch gebaut wird, ne? Nee, das wird er definitiv, glaube ich. Was sagen unsere Berliner hier? Was meint ihr?
Ach,
jetzt kommen wir nicht mehr drum rum, ne?
Muss, ne? Muss.
Genau. Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu erbauen. Genau. Wie war das noch? Genau. Dann können wir eigentlich schon zu den No-News gehen, weil so wahnsinnig viel war es heute tatsächlich nicht, was wirklich super relevant war.
Also die Sachen, die
es... Eilmeldung, genau. Okay. Also Sachen, die es nicht so wirklich geschafft haben und da hat es schon wieder der Papst geschafft bei uns. Also Sachen, die wir nicht wirklich vermeldet haben, die wir aber jetzt trotzdem vermelden. Und zwar hat es zum Beispiel eine Eilmeldung gegeben von einer Agentur, dass heute der Termin bekannt gegeben wird, wann der Termin bekannt gegeben wird, dass es den Papst geben wird. Und diese Eilmeldung fanden wir so so verrückt. Mein Kollege hat es mir dazu noch aufgeschrieben. Das sind doch alle verrückt.
Das war aber also, öfter, glaube ich, diese Woche in den Agenturen, dass irgendwie um diese Termine spekuliert wurde immer gesagt wurde, heute
jeder
noch nicht.
Jeder will es natürlich auch wissen. 1,2 Milliarden Christen auf der Welt warten drauf und so weiter. Aber wir fanden jetzt die Ankündigung für eine Ankündigung von etwas, was dann irgendwann kurz vor Ostern vielleicht passieren wird, fanden wir so lachhaft, dass wir es dann nicht gemacht haben.
Gibt es auch, glaube ich, sonst nie, oder? Also solche Ankündigungen habe ich zumindest also bei anderen Ereignissen.
Daran sieht man natürlich auch, wie wichtig sowas genommen wird, beziehungsweise wie viel Redebedarf oder Gesprächsbedarf da ist. Also sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber wie gesagt, da haben wir gesagt, nee, das melden wir jetzt noch nicht, dass es am Nachmittag vielleicht soweit sein könnte, dass wir wissen können, wann es war und so weiter. Naja. Der evangelische Pressedienst EPD hat sich auch noch ein bisschen über den Papst ausgelassen. Und zwar hat es irgendwann mal den heiligen Malachias gegeben, der gesagt hat, dass der Papst, der jetzt kommen wird, der Letzte der Geschichte sein wird. Das ist also eine Prophezeiung gewesen aus dem 12. Jahrhundert. Evangelischer Pressedienst, die hacken natürlich jetzt ein bisschen drauf rum, glaube ich. So. Okay, die Katholiken wählen jetzt ihren Papst. Ist alles Quatsch. Irgendwann im 17. Jahrhundert kam raus, dass das nur so ein machtpolitisches Ding war und das nur mit weltlichen politischen Sachen zu tun hatte. Das waren noch nicht mal die Originalschriften von diesem Malachias, aber ist natürlich so, Verschwörungstheorien kommen immer ganz gut, aber sie haben es nicht in unsere Nachrichten geschafft. Mhm. Als Abschluss konnte ich noch sagen, es gibt endlich bald den Rosé-Wein von Angelina Jolie und Brad Pitt.
Oh nein, der Wahnsinn.
Ja. Rot von ihr, weiß von ihm.
Vermutlich und dann zusammengeschüttet.
Gute Idee, ja.
Die ersten 6.000 Flaschen sind jetzt binnen weniger Stunden verkauft worden, haben reißenden Absatz gefunden. Die beiden haben halt so ein Weingut und ein riesen 40 Millionen Anwesen in Südfrankreich. Und sie stehen aber nicht alleine damit da, so Gérard Depardieu oder Michael Schumacher, die haben genauso Weingüter, die haben genauso Wein. Das ist halt letztendlich nur eine Vermarktungsgeschichte. Und
ich habe von allen Kasten zu Hause, ihr nicht?
Bitte? Von allen? Gerade der Schumacher-Wein, der geht so richtig schnell runter.
Was heißt denn so?
Aber hallo.
Weiß man denn was über den Preis? Also wenn das jetzt so schnell wegging?
Ja, 6 Flaschen kosten 105 Euro. Und das war jetzt der Vorverkaufspreis. Also es geht ja bald erst richtig los, aber es gibt 100.000 Flaschen. Also ich denke, wer eine kriegen will, der kriegt dann auch noch eine. War jetzt keine Werbung, es war eher
ein Hinweis.
Ja, richtig, ein Hinweis.
Das war's.
Das war's schon.
Genau. Ja, danke schön. Schön, dass du da warst.
Danke, danke.
Wir sprechen heute in der Redaktionskonferenz über Märchen. Allerdings muss ich zugeben, wir machen auch immer mal wieder so ein paar Exkurse in Fantasiewelten sozusagen und in Rollenspiele. Aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass eben der Verlag, das Wilde Dutzend aus Berlin, Märchen neu geschrieben hat. Und wir haben euch auch darum gebeten, und zwar heute auf Facebook und auf Google+. Wir haben euch ein Bild gezeigt, das stammt aus dem Buch Wer kann für böse Träume, was vom Verlag das Wilde Dutzend herausgebracht wurde. Da umschlingt ein Rotkäppchen, ein Mann ist das in dem Fall, eine Wölfin, kann man sagen. Die sind so sehr eng umschlungen auf dieser Illustration. Und wir haben euch gebeten, diese Geschichte dann mal weiterzuerzählen, haben euch den ersten Satz vorgegeben und dann eben eine neue Version des Märchens gesucht. Und der erste Satz war: Der Typ, den alle Rotkäppchen nannten, trifft im Wald die böse Wölfin. Sie trägt einen weißen Mini. Und da wurde dann viel geschrieben auf Facebook und auf Google+. Nico, kannst du mal so ein bisschen Einblick geben auf Facebook, was da passiert ist?
Ich kann euch ja mal ein paar Sachen vorlesen. Also Sandro Frenzel schreibt zum Beispiel als zweiten Satz: Hey, was geht ab? Weißt du zufällig, warum hier Stroh liegt? Oder und wohin des Weges, junger, schöner Mann? Willst du die Großmutter sehen? Tobias Bellert schreibt und Rotkäppchen antwortete: Yo, Alter, mach mich nicht an mit deinem Stroh. Ich bin on my way zu meiner Großmutter, der ollen Schachtel. Ich bringe eine Pulle Wodka und Zigaretten. Und schon hatte sie wieder ihre Ohrstöpsel drin und rockte weiter den Weg entlang und so weiter und so weiter. Es ist sehr kreativ, was es hier zu lesen gibt.
Das war jetzt Facebook?
Nee, das war Google+. Das war natürlich...
Genau, weil die Google-Geschichte haben wir jetzt eigentlich auch gleich nochmal ganz da. Kannst du auch nochmal einmal auf Facebook gucken,
aber natürlich,
was da war.
Das tut mir natürlich jetzt sehr leid. Warte mal, jetzt geht mir...
Schreib es mir um, weißt du?
Ja, genau. Warte mal, gib mir mal 2 Sekunden. So, hier, was haben wir denn hier?
Moment. Ich kann auch abkürzen gleich.
Nein. Ja. Mal, wir lesen die Google+-Geschichte noch ganz, auf jeden Fall.
So, wir hätten bei Facebook zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, die finden das gar nicht so lustig, muss ich auch mal dazu sagen, also um mal hier so einen Überblick zu geben, die finden das Original besser. Aber zum Beispiel Heike schreibt als Antwort auf den Satz, also trifft im Wald die böse Wölfin, sie trägt einen weißen Mini und sie schreibt weiter, weil sie weiß, ich kann rumlaufen, wie ich mag, auch im dunklen Wald und keiner, nicht mal Rotkäppchen, darf mich schräg anmachen. Oder Michaela Schnarr schreibt, Rotkäppchen denkt sich, scheiß auf die Großmutter, ich mache mit der Wölfin jetzt Picknick. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann futtern sie noch heute. Hendrik Würzer schreibt, sie trägt einen weißen Mini und heißt Schröder. Okay. Klar, was auch immer er sich damit denkt. Und so weiter und so weiter. Tina schreibt, leider sind ihre Beine ziemlich schlecht rasiert. Und ja, ein paar Sachen erspare ich euch auch jetzt.
Okay.
Spannend wird es dann aber auch noch weiter unten, finde ich, wenn dann der Mini umdefiniert wird zum Mini-iPod oder zum Auto-Mini und dann ganz neue Geschichten oder das Pferd mit ins Spiel kommt und so weiter. Also nochmal so eine neue Dimension aufgemacht wird.
Also man kann auf jeden Fall das fast zu einem Buch binden. Das ist ziemlich viel, was hier geschrieben wurde.
Bei Google Plus hat sich ja so eine richtige Geschichte entwickelt. Mhm. Nico, du hast das eben schon so ein bisschen erzählt. Und Sandra, du hast uns die jetzt mal mitgebracht. Die ganze
in voller Gänze.
Google Plus-Geschichte.
Es war einmal ein Typ, den alle Rotkäppchen nannten. Er traf eines Tages im Wald die böse Wölfin. Sie trug einen Mini und hing in einer ziemlich heruntergekommenen Gegend ab. Die böse Wölfin sagte zu Rotkäppchen, ey, was geht ab? Wohin des Wegs, junger, schöner Mann? Willst du die Großmutter sehen? Und Rotkäppchen antwortete, yo, Alte, mach mich nicht an. Ich bin on my way zu meiner Großmutter, der Ollenschachtel. Ich bringe ihr eine Pulle Wodka und Zigaretten. Dann schaute sich Rotkäppchen die böse Wölfin in ihrem Mini noch einmal genauer an. Weißt du was? Du solltest dir schleunigst mal die Beine rasieren, das ist ja abstoßend. Die Wölfin starrte Rotkäppchen mit leicht glasigem Blick an. Was zum Henker geht dich das an? Sprach's und sog die Luft durch einen monumentalen Joint ein wie ein Schwimmer, der vor dem Ertrinken gerettet wurde. Rotkäppchen wollte etwas erwidern, aber seine Worte wurden von einem heftigen Hustenanfall der Wölfin unterbrochen. Der Blick von Rotkäppchen gab eine Mischung aus Abscheu und Mitleid preis, als er seinen Rollkragenpullover zurechtrückte und an der immer noch vom Husten geschüttelten Wölfin vorüberging. Wieder eine Chance vertan, dachte sich die Wölfin und blickte dem jungen Mann hinterher. Scheißegal, was soll ich mich überhaupt mit ihm abgeben? Tief in ihr aber brodelte Wut über die Abweisung und die herablassende Art, mit der ihr der Mann immer wieder begegnete. Eines Tages, dachte die Wölfin, inhalierte einen weiteren tiefen Zug und spielte gedankenverloren mit den unzähligen Ringen, die ihr linkes Ohr zierten. Eines Tages zahle ich dir das heim, du Schnösel. Obwohl ihr Mund staubtrocken war, spuckte sie verächtlich aus und begann abzuwägen. Rotkäppchen hatte da aber schon wieder seine Ohrstöpsel drin und rockte weiter den Weg entlang. Das hätte er lieber nicht machen sollen, denn in einem tiefen, dunklen Wald lauerte die Eisfee mit ihrem tödlichen Blick, welcher alles Leben zum Erstarren bringt. Ein kristallenklingendes Gelächter erklang plötzlich hinter Rotkäppchen. Setzte schon jetzt die drogeninduzierte Psychose ein? Nein, es waren nicht die Drogen. Es war die Eisfee, die in dem dunklen Wald auf ihr nächstes Opfer wartete. Jetzt nur nicht umdrehen, dachte Rotkäppchen. Eiskalt wurde es und es fröstelte Rotkäppchen, als die Eiskristalle der Eisfee seine Haut bedeckten. Zum Glück aber war die Wölfin Rotkäppchen gefolgt und kam mit einer Thermoskanne, welche mit heißem Tee und Rum gefüllt war, dem einzigen zugelassenen Gegenmittel gegen Eisfeen. Außerdem hatte sie noch einen wärmenden Rollkragenpullover übrig. Die Eisfee stieß, sich ihres sicher geglaubten Opfers beraubt, einen schrecklichen Fluch aus, welchen wir hier aus Gründen des Jugendschutzes nicht wiederholen können. Voller Wut wandte sie sich der Wölfin zu. Jetzt war der weiße Minirock natürlich eine entschiedene Schwachstelle. Die Beine der Wölfin fingen an zu frösteln. In ihrer Not entriss die Wölfin Rotkäppchen den Wodka für die Großmutter, um damit die Eisfee, welche eine heimliche Vorliebe für Wodka on the Rocks pflegte, abzulenken. Diese Vorliebe musste die Eisfee allerdings aus religiösen Gründen verheimlichen. Sie war nämlich eine fanatische, muslimische Salafistin. Und das war eigentlich ihre schwache Stelle. Die Wölfin nutzte den kurzen Moment der Ablenkung, um ihre mit Weihwasser besprengte Sarrazinpuppe aus ihrer Tasche hervorzukramen, bei deren Anblick die Eisfee sich in eine Wolke aus Raureif auflöste und dabei schreckliche Schreie ausstieß. Eine wahrhaft gruselige Szene. That's it.
Ein wahrhaft sehr, sehr modernes gut. Märchen.
Ja. Ich sage nochmal Danke an die Leute, die mitgeschrieben haben. Und zwar waren das Dina Sevastos, Andreas Richno, Sandro Fenzel, Tobias Bellatz, Nova Kula und Kiko Starkmann. Ich finde das ja echt faszinierend, dass das funktioniert. Wir haben das ja schon mal gemacht hier bei Die Radio Wissen im Programm. Und ich glaube, ihr kennt das auch aus Berlin, dass sowas gemacht wird, auch mit Illustrationen. Also, dass sich dann wirklich solche Geschichten entwickeln, die Leute so eine Fantasie haben und auch immer wieder aufeinander beziehen. Ne? Mhm. Dass das so gut funktioniert bei Facebook, erstaunt mich immer wieder.
Ja. Ich kenne das eigentlich von den staatlichen Museen zu Berlin. Die hatten so eine Aktion Kunstgeschichten hieß die und die hat uns dann auch dazu inspiriert.
Genau. Aber kennt ihr das nicht von früher? Diese Geschichten?
Mit den Zetteln und den Pfeilen.
Da musst du umklappen und dann musst du da weiterschreiben. Aber du wusstest dann auch vorher nicht, was es. Ich glaube, du wusstest dann auch vorher nicht, was da stand. Ne?
Du hast den letzten, also entweder das letzte Wort gesehen oder den letzten halben Satz oder sowas. Das heißt, all das, was davor war, sah man nicht, sondern immer nur das letzte. Dementsprechend war es auch schwierig, sich aufeinander zu beziehen, aber. Genau. Apropos, es ging auch mit Weitermalen. Was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, die Illustration übrigens, die wir gesehen haben auf dieses unglaublich neue, moderne Märchenbuch, ist von Dorothea Huber, damit das nicht unter dem Tisch fällt, dachte ich.
Haben wir, glaube ich, sogar dazu geschrieben, wenn ich das richtig
erinnere.
Genau,
so soll das sein.
Auf jeden Fall. Ihr habt die Geschichte auch nochmal in eurem Buch neu erzählt. Könnt ihr da ein bisschen was sagen, was euch da wichtig war? Nicht zu viel, weil wir hören den Anfang, hören wir gleich auch nochmal, aber wie ihr dann auch da jetzt rangegangen seid.
Also auch da haben wir Ulrike Dresner natürlich sehr freie Hand gelassen. Sie hat auch ein paar Hintergrundinformationen noch bekommen und eine alte Fassung. Übrigens, ursprünglich ist immer die Frage, was war ursprünglich, aber es gibt eine Fassung aus dem 17. Jahrhundert, da ist Ende Gelände, als Rotkäppchen gefressen wird. Also da kommt niemand mehr und macht den Bauch auf. Nein, Rotkäppchen im Bauch, es ist dunkel vorbei. Und tschüss.
Aber ist das jetzt eigentlich bei. Achso, Entschuldigung.
Ja?
Ist es bei euch das erste Mal, dass Rotkäppchen auch ein Mann ist oder wie seid ihr auch darauf gekommen?
Na, wir wollten, was wir schon ganz gerne wollten, ohne dass wir aber unseren Autoren gesagt haben, das ist ein Muss, ist schon nochmal die Gender-Thematik zu hinterfragen, in Anführungszeichen. Also so ein bisschen irgendwie den Rollenspiel auch nochmal da neu ranzugehen. Das haben sehr viele gemacht. Richtig gedreht, glaube ich, hat es nur Ulrike. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch. Mhm. Also, dass wirklich Gender gewechselt wurde, war nur Ulrike.
Wir hören mal rein, was bei euch raus geworden ist. Nicht die ganze Geschichte, aber so den Einstieg. Und wer vielleicht Lust hat, kann ja dann auch im Buch weiterlesen von euch.
Die Locken unter einem Hut verborgen, ein Tuch gegen den kalten Wind um den Nacken, ritt er, obwohl er wusste, dass der Weg nicht ungefährlich war, Tag um Tag mit Brot und Wein durch den Wald, um arme Menschen auf der anderen Seite der Stadt zu besuchen. Bei den Beschenkten hieß er das Rotkäppchen, weil man seinen zinnoberroten Hut von Weitem sah und das, da er neutral war wie ein Engel. Männer und Frauen verstand er, Alte und Kinder. Rotkäppchen kam immer durch. Eines Morgens freilich sah die alte Frau, die Käppchen auf seiner Runde als letzte versorgte, anders aus als sonst. Sie lag im Bett, machte Augen so groß, als hätte sie Tollkirschen gegessen, und groß waren auch ihre Zähne, als sie lachte. Vielleicht hatte sie noch nie gelacht für ihn. Jetzt tat sie es, sprang mit einem Satz aus dem Bett und wollte ihn fressen. Er erschrak, ließ den wie immer von seiner Gattin gerichteten Korb mit den Speisen und dem wertvollen Geschirr fallen. Rotkäppchen zuckte sehr und schnappte nach Luft. Und plötzlich hatte jemand ein Einsehen, und die Geschichte ging anders weiter, als zu erwarten war. Ja, es ist der Wolf. Er sieht zum Lachen und Erbarmen aus in seiner Verkleidung als Mütterchen, nimmt sein weißes Käppchen ab und sagt brav seinen Namen. Er ist stark und eifrig, aber seine Haare zittern und die Augenbrauen sind wirbelig blond. Es ist ein geschmeidiger Wolf, der jetzt ordentlich auf allen Vieren geht, kleiner als Rotkäppchen, es erreicht und sich anschmiegt, obwohl er verdammt nach Wolf riecht. Und Käppchen hat für einen Augenblick seinen Verstand beisammen, anders als in den Geschichten, die Mutter und Vater erzählen. Nein, für dieses eine Mal hat es Körper und Herz auf dem rechten Fleck. Es setzt sich zu der Wölfin auf den Boden und umarmt sie. Oh, weiches Wolfsfell! Oh, sanfte Wolfszunge! Unendlicher Wolfsblick! Da sitzt Rotkäppchen, seine feine Kleidung ist ihm egal, und Wolf beginnt langsam, Pfote um Pfote, Rotkäppchen auf den Schoß zu klettern. Nun zittern beide, denn das ist in der Geschichte zwischen Mensch und Tier noch nie geschehen. Und die feste, schwere Wölfin, eine ausgewachsene Wölfin, die sehr wohl weiß, was sie riskiert, setzt sich auf Käppchens Schoß, obwohl sie dort kaum Platz hat, und lehnt ihren langen Rücken an seine Brust.
Soweit euer Ausschnitt vom Rotkäppchen. Vielleicht der Beginn einer großen Liebe, wer weiß es. Kann man doch nicht sagen, ne?
Nee.
Wie geht's denn jetzt mit euch weiter? Also wie weit geht's jetzt, wie geht's jetzt zum Beispiel noch mit den Märchen weiter? Werdet ihr das jetzt noch weiter verfolgen? Plant ihr schon ein neues Buch mit neuen Geschichten oder was sind auch eure nächsten Projekte jetzt?
Na, erst haben wir jetzt mal, und die Staffel hält uns noch beschäftigt, also die Grimmsche Staffel mit interaktiver Stadtführung, diversen Grimmschen Dinner, die übrigens sozusagen sowas sind wie AD des Salon, allerdings dann abgeschlossen. Das Märchenfestival wird uns sehr stark beschäftigen und die interaktive Ausstellung, die in Kassel anfängt, die auch mit den Grimms zu tun hat und von denen wir hoffen, dass sie dann über Leipzig und Frankfurt und Köln dann auch nach Berlin kommt. Was das nächste Buch angeht, wird das wahrscheinlich eher erstmal ein E-Book sein.
Ja, also wie auch schon erwähnt, Adidas Salon soll tatsächlich dann auch mal verschriftlicht werden. So die Hintergrundgeschichten drumrum und die werden wir erstmal als E-Book rausgeben. Und das ist jetzt so das Nächste, woran wir arbeiten.
Da werdet ihr aber auch wieder mit Autoren zusammenarbeiten.
Also wir haben in unserem Netzwerk natürlich einen Haufen professioneller Autoren, auch Drehbuchautoren und auch Autoren, die in verschiedenen Medien schon gearbeitet haben. Und da werden wir uns sicherlich Hilfe holen dafür, ja.
Und das ist aber schon auch was, was jetzt wächst. Also ihr habt ja noch andere Standbeine auch. Oder wird der Verlag irgendwann auch so eure Hauptaufgabe sein?
Unser 5-Jahres-Plan war, als wir gestartet waren, dass wir in 5 Jahren, das heißt, wir haben jetzt noch 2,5 Zeit, oder? uns was auszahlen können und vor allem alle unsere Mitarbeiter noch fairer bezahlen, als das bisher möglich ist.
Okay, die arbeiten also umsonst sozusagen.
Umsonst bis, also Beteiligung sehr oft, also genau.
Und Patrick, hast du jetzt noch Pläne rund um diese Märchen, also Sachen, die du gerne jetzt noch zusätzlich machen möchtest?
Verzeihung, das habe ich jetzt gerade leider nicht gehört.
Ach so, Entschuldigung. Ich habe gefragt, ob du jetzt noch andere Pläne hast. Du hast uns ja schon ein bisschen erzählt, was du machst in diesem ganzen Kosmos, dass du an den Rollenspielen teilnimmst. Gibt es da jetzt noch andere Ebenen, die du auch gerne noch bespielen möchtest? Oder wie geht es auch mit dir da weiter?
Ja, also der Hauptplan von mir ist jetzt natürlich auch, die Rolle des Alfons Krampe noch weiter hinauszutragen, also ihn durchaus auch noch erlebbarer zu machen, zum Beispiel auf Facebook, in den sozialen Netzwerken und da auch für andere dann durchaus noch mit erlebbar zu machen.
Was machst du denn da genau? Also du hast da eine Facebook-Seite als diese Figur sozusagen und postest dann bestimmte Sachen.
Genau. Also das kann etwas sein aus dem Alltag von Alfons Krampe. Als Jurist muss er sich ja mit diversen Rechtsfällen auseinandersetzen, durchaus aber auch mit Archivarbeit und was ihm da so zwischen die Finger fällt und was interessant sein könnte, auch für die Öffentlichkeit, das kann dann auch durchaus auf der Facebook-Seite erscheinen.
Kann man denn auch bei dir von so einem Doppelleben sprechen oder würdest du gar nicht so weit gehen? Weil ich mich auch frage, wenn man in so einer Fantasiewelt auch drin ist, in Rollenspielen eine Figur spielt, ist das dann immer so leicht, wieder zurückzuswitchen ins normale Leben oder kommt einem da manchmal auch ein bisschen was durcheinander?
Das kann hin und wieder schon sehr schwierig werden, aber im Grunde hat man ja so seine ganz normalen Aufgaben im normalen Leben, sage ich jetzt mal, auch und findet den Weg auch immer wieder zurück. Aber es macht dann natürlich umso mehr Spaß, auch die Zeit als zum Beispiel Alfons Krampe weiterzuerleben.
Aber es ist auch so, dass du das dann mit deinen Freunden, sind die dann auch neugierig, was du da machst oder ist das so eine ganz eigene Welt, die du so für dich hast?
Nein, das ist durchaus auch etwas, was dann im Freundeskreis immer mal gern angesprochen oder diskutiert wird und wo dann auch Fragen kommen wie, was habt ihr denn da schon wieder gemacht oder was habt ihr da Neues entdeckt und dann wird auch darüber erzählt. Also das ist auch, ich will jetzt nicht sagen akzeptiert, weil das klingt so, als ob es akzeptiert werden müsste, sondern es ist einfach schon etwas Allgegenwärtiges.
Und wie viel Zeit steckst du da rein? Kannst du das so grob sagen?
Oh, Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausgerechnet. Deswegen
ist ja auch irgendwie Arbeit.
Ist auch Arbeit, ne?
Genau. Inspiriert, also ist es auch irgendwie Arbeit.
Genau.
Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Geschichten, wie ihr sie neu erzählt und auch eben in diese Welt drumherum. Dorothea Martin waren das und Simone Fenstra vom Verlag Das Wilde Dutzend. Dankeschön. Dann war Patrick Möller da, zugeschaltet auch aus Berlin. Der hat uns einen Einblick gegeben eben in diese Storywelt des Verlags. Ich sage auch Danke an Nico Fischer aus der Online-Redaktion, der dabei war, an Klaus Jansen aus den Nachrichten, an Sandra Döter, die uns eben noch die Google-Plus-Geschichte vorgelesen hat. Und auch ein ganz großes Dankeschön an Richard Hucke, der ist hier Sprecher im Haus und der hat nämlich heute unsere ganzen Texte eingelesen mit mir zusammen. Und an Alex Stojanow aus der Technik auch noch ein großes Dankeschön.
Von uns auch aus Berlin.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mein Name ist Britta Mersch. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, ein bisschen in den neuen oder alten Märchen zu stöbern oder in diesen neuen Welten. Nico?
Und wenn sie nicht gestorben sind, wollte ich jetzt noch sagen.
Dann lesen genau.
Sie noch heute.
Dann, genau. Genau. Und wir hören noch einen Song, den ihr uns mitgebracht habt. Und zwar ist das Funny Little Frog von Belle and Sebastian.